И вот здесь я, значит, записываю, что скажет Лила Гургенна о своей жизни, о своем детстве, когда она родилась, кто были ее родители и всякие, может быть, яркие и неяркие истории ее жизни.
In Berlin fing es an, im Sommer 2013.
Als wir bei dir saßen und du mir die Tonbänder deiner Großmutter vorgespielt hast, als du mir von deiner Familie erzähltest.
Heute bin ich 87 Jahre alt und ich beginne mit meiner Erzählung am Tag meiner Geburt. Geboren bin ich am 16. November in Mogilew in Weißrussland. So begann meine Großmutter zu erzählen. Die Aufnahmen waren der Ausgangspunkt meiner Recherchen. Die Geschichte meiner Familie.
Drei mögliche Anfänge für ihren Roman.
Berlin, Moskau, New York.
Katharina schmunzelt, grübelt über den Sätzen, streicht einzelne Worte durch. Im Frühjahr fuhrst du nach Moskau.
Meine erste Recherchereise. Über 20 Jahre war ich nicht mehr dort gewesen.
Als dein Großvater Chant Poladjan starb, warst du gerade ein Jahr alt.
Das war in Bykova bei Moskau 1973.
Vor 3 Jahren bekamst du Post von deinem Cousin aus New York. 3 Tonbänder mit der leisen Stimme deiner Großmutter Lilja Poladjan, aufgenommen kurz vor ihrem Tod 2012.
Als sie starb, war Djorik, ihr Sohn, bei ihr und ihr Enkel Armen, mein Cousin.
Ich beobachte sie. Schaue mir das Foto auf dem Tisch an. 13 Menschen schauen unbeweglich in die Kamera. Vorn die Alten und Kinder. In der hinteren Reihe die Töchter mit ihren Ehemännern.
Jerewan 1959. Anton, der Bruder deines Vaters Magargitsch, ist 1914 beim Völkermord am armenischen Volk umgekommen. Das Schwarz-Weiß-Foto gab mir mein Vater.
Da war noch eine Ortsangabe auf dem Bild. Ashtarak oder Artashat. Es war nicht genau zu erkennen.
Es gäbe wohl noch Verwandtschaft in Armenien, sagte er. Nachfahren der Geschwister seines Großvaters, sagte er. Aber wo sie leben, wer sie sind, das wusste er nicht mehr.
Das nicht, aber kann ich, jepor...
Türkei 1915, als die Türken die Armenier verfolgten, kam einer der türkischen Nachbarn zu Magargitsch, das war mein Großvater, und warnte ihn, die Türken werden die Armenier angreifen. Wenn du kannst, dann flüchte, rieten sie ihm. Einige seiner Kinder gab Magargitsch den türkischen Nachbarn, damit diese sie versteckten und schützten. Meine Mutter Giroi haben sie bei einer griechischen Familie gelassen. Das waren sehr gute Leute. Meine Mutter Giroi war eine sehr zarte und schlanke Frau. Ihre Mutter sagte zu ihr, nimm dieses Gefäß und überall, wo du hingehst, nimmst du es mit, damit du ihnen Wasser bringen kannst. Als Geste der Dankbarkeit. Da war Giroi 9 oder 10 Jahre alt.
Zwischen Aragatz und Ararat. Eine Reise mit der Autorin Katharina Poladjan nach Armenien. Feature von Andreas Kebelmann. Wo ist dieses Jerewan? Der Zöllner am Flughafen in Berlin-Tegel fragt zweimal nach. Als wir uns im Herbst auf den Weg nach Armenien machten. Über Wien und das Schwarze Meer fliegen wir durch die Nacht ins älteste christliche Land der Welt. Katharina fröstelt. Das Flugzeug hat Verspätung und wir wissen nicht, was uns erwartet.
Du musst meinen Vater fragen. Er weiß etwas.
Katharinas Vater, Michail Poladjan, beschäftigt sich seit vielen Jahren als bildender Künstler mit dem Genozid am armenischen Volk. Mehrere seiner Assemblagen hängen in der Nationalgalerie Armeniens, im Parachanow-Museum in Jerewan, in Museen von Moskau und St. Petersburg. Eine seiner ersten Arbeiten aus den 1980er Jahren trägt den Titel Stationen, Armenien 1915.
Es gibt eine russische Ikone, heißt also Festtagsikone, ja. Und in diesem Prinzip habe ich also auch diesen Assemblage gemacht. Ich habe Original, ja, Dokumental, Foto von das, was in Genozid damals ja passiert in Armenien. Und habe ich also reingetan, also hier, so. Das heißt Leben, ja, da. Und auf die Mitte, ja, dass die ein Symbol, also von Armenien, also Granatapfel, ja. Und ganz unten, das ist Hatschkar, also das ist ein Kreuz, Hatschkar.
Katharina hörte ihrem Vater zu und begann zu schreiben.
Ich will, dass du dir alles anhörst, bevor du nach Armenien fährst. Ich will, dass du eine Lücke schließt. Ich fahre nicht dorthin, um meine Familiengeschichte zu ergründen, Papa. Ich bin Restauratorin. Ich beschäftige mich mit Handschriften. Ja, es gab vor 100 Jahren diesen Genozid. Aber die Geschichte der Armenier reicht viel weiter zurück. Und was mich interessiert, ist vor mehr als 1000 Jahren entstanden. Er hatte mir nicht zugehört. Er legte zwei graue Pappschachteln auf den Tisch und hob vorsichtig eine Tonbandspule heraus. Auf diesen Bändern befinden sich die Lebenserinnerungen deiner Großmutter.
Mein Großvater sprach nie über den Genozid. Meine Großmutter erinnerte sich erst am Ende ihres Lebens. Mein Vater fing sehr spät an, sich um die Geschichte seiner Familie zu kümmern. Jetzt war es an mir, jedes dieser Leben weiterzuerzählen.
Wenn es Vater gestorben ist, da war ich ja so, glaube ich, so ungefähr 34, so. Wir haben so ein Leben gehabt, ja. Viel studieren, also, und leben. Und da haben wir auch nicht gefragt, Idioten, ja. Und dann Vater also gegangen und dann so ganz das, was ist nach Ohr gekommen, also, das kann ich dir nur das sagen, ja.
Siehst du die Werbung? Five-Star Hotel Marriott Armenia Yerevan. Mit Rundum-Service und geführten Touren nach Bergkarabach.
Es ist Nacht, als wir auf dem Flughafen Svartnots International landen. Müde schieben wir uns durch die endlosen Gänge. Hier merkt man jedenfalls noch nichts von der Armut im Land.
Im Duty-Free gibt es Ararat, den berühmten armenischen Cognac. Hörst du? Russisch? Armenisch? Und wahrscheinlich georgisch. In den langen Schlangen zur Passkontrolle scheinen wir die einzigen Westeuropäer zu sein.
Vom Flughafen führt die Straße an den Ruinen der Kathedrale Svartnots vorbei nach Jerewan.
Das war so eine Kathedrale in Armenien. Von uralter Zeit gebaut, Svartnots. Also eine wunderschöne und sehr komplizierte Kathedrale. Also hochkünstlerische Architektur. Nicht nur Architektur, sondern Glauben auch. Wenn ich war drin, da spürt man was. Ich kann nicht erklären was, aber irgendwas spürt man.
Die alte orientalisch geprägte Stadt Jerewan wandelte sich während des wirtschaftlichen Aufschwungs in den letzten 15 Jahren zu einer westlich geprägten, architektonisch und verkehrstechnisch chaotischen Millionenstadt. Mit historischem Zentrum, grauen Satellitenstädten und hohen Denkmälern auf den Hügeln rings um die Stadt.
Kannst du den Ararat sehen? Man sagt doch, er wäre von jedem Punkt der Stadt aus zu sehen.
Es gibt die Anekdote über Zar Nikolaus I., dass er extra nach Jerewan gekommen sei, um den Ararat zu sehen. Aber der Berg verbarg sich in den Wolken, bis der Zar wütend wieder verschwand. Auf der Abovianstraße, der berühmten Einkaufsstraße von Jerewan, reiht sich ein Shoppingcenter ans andere. Nur wenige alte armenische Gebäude haben sich gegen die Bauwut der neuen Zeit wehren können.
Ab und zu sehen wir noch eines dieser niedrigen Häuser mit den großen Fenstern, verzierten Torbögen und hölzernen Balkonen an der Straße.
Glas und Beton beherrschen das Bild. In den Geschäften verkaufen Gucci und Prada ihre Markenprodukte zu europäischen Preisen an die wenigen neureichen Kunden.
Früher fand auf den Flachdächern der alten Häuser das Leben am Abend statt. Wurde in der kühler werdenden Abendluft das Essen serviert und geredet.
Jedes Zimmer hat sein eigenes Klima. Im Zimmer der Eltern herrscht Flussluft, im Zimmer der Kinder Wüstenluft und in der Stube riecht es nach Wald. Heute brennt es in Ordu. Es riecht nach Ofen und Weihrauch. Mach die Fenster zu. Wieso brennen die Häuser? Sei still. Einst lebte ein Mann, einst lebte seine Frau, einst lebten deren Kinder, Anahit, Gerohi, Sarkis, Sona und Hrant. Anahit war die Älteste und Hrant der Jüngste. Einst lebte eine Katze, die gern auf der Fensterbank saß und das Treiben auf der Straße beobachtete. Es war die Straße einer Stadt am Schwarzen Meer, eine Straße in Ordu. Ordu, das klang wie das Innere einer Walnuss, wie Seide, wie Hufen auf Sand.
Auf dem großen Flohmarkt der Stadt, dem Vernissage, gibt es Wolfsfelle, selbstgeschnitzte Schachfiguren und frisches Lavash auf heißen Steinen gebackenes Fladenbrot.
Die imposanten Gebäude des Stadtarchitekten Alexander Tamanyan prägen den Platz der Republik. Regierungsgebäude, Museen, das Hotel Armenia. In den Seitenstraßen sieht man aber auch den Verfall. Die bröckelnden Fassaden, die baumlosen Parks, die Armut.
Meine russische Großmutter erinnert sich nur an die Farben und Wasserspiele der Jerewaner Brunnen. Und früher gab es noch Musik in der Stadt, erzählte sie mir noch in Berlin, bevor wir aufbrachen.
Worüber wirst du erzählen, wenn wir zurückkommen, wenn du dich erinnerst?
Ich werde von der alten Frau erzählen, die durch Jerewan lief, als wäre sie allein auf der Welt. Vom Pförtner im Konservatorium, der sich nicht an meinen Großvater erinnern konnte, uns aber die Musik von Komitas ans Herz legte. Und von der üppigen Katze Fernando Boteros, die mich am Fuße der Kaskaden beobachtete.
Наверное, необходимо посмотреть. Наверное, сказал Миша, что, ну что, главное посмотреть. Ничего не подсказал ему?
Он сказал, но он сказал, надо всю Армению смотреть.
Всю Армению.
Ну да, да, да.
Ihr müsst Kunst sehen, das ist das Wichtigste. Araik redete sofort los, als er uns abholte. Dein Vater sagte mir, du würdest hier deine Verwandtschaft suchen, aber die Kirchen und Klöster sind auch gut und wichtig.
Все начинается с Батына Дарана.
Ага.
Это то, что...
Да. Ну, если так, то да. Прекрасно.
Да, еще.
Ja, sagte ich und beugte mich seiner Gastfreundschaft. Araik übernahm die Entscheidung, sagte uns, was wir sehen müssten, wohin wir fahren würden.
Знаешь так, сейчас мы попробуем попасть прямо сейчас туда.
Хорошо. А это где?
Это в центре.
В центре, ага.
Я вам там постараюсь найти еще гида, чтоб...
Araik und seine Frau sind erfolgreiche Unternehmer in einem wirtschaftlich eher erfolglosen Land. Nachdem seine Baufirma in Konkurs ging, übernahm er eine abgewirtschaftete Tortenmanufaktur und machte aus ihr in wenigen Jahren ein prosperierendes Unternehmen, in dem er russischen Oligarchen aus Moskau und Petersburg Hochzeitstorten made in Jerewan lieferte. Schokolade aus Belgien, Sahne aus Frankreich, produziert in Armenien. Später wird Araik zu einer Figur in Katharinas Geschichte werden.
А потом ещё, если погода даст возможность, это уже мы с вами поедем на озеро Сева.
Gleich werde ich Araik sehen, den mein Vater einen alten Kumpel nennt. Er könne mir in Jerewan zur Seite stehen. Es sei gut, einen vertrauten Menschen in einer fremden Stadt zu wissen. Araik fährt einen dieser schwarzen Panzerwagen. Getönte Scheiben, breite Reifen. Das ist unser Jerewan, überall Baustellen. Er rast auf ein verschlungenes Bauwerk von übereinanderliegenden Straßenschleifen zu, presst die flache Hand auf die Hupe und reißt das Steuer herum. Das ist unsere berühmte Lambada Bridge, noch zu Sowjetzeiten erbaut, um Verwirrung zu stiften. Er fragt mich, welches Auto ich fahre, und dann klingelt sein Telefon. Nein, er könne jetzt nicht sprechen, man könne ja wohl einen halben Tag ohne ihn auskommen. Ob denn alle behindert seien? Schreit er und legt auf.
Hallo?
Da, это я еще раз.
Да,
Значит, а если, значит, они говорят, что Паладян есть в этом городе, значит, ты думаешь, это родственники, да?
Und wenn die sagen, dass es Паладянс in dieser Stadt gibt, dann glaubst du also, dass das Verwandte sind, ja?
Да, конечно.
Ja, ja, natürlich. Immer wieder fragte ich meinen Vater, hoffte, dass er sich erinnerte, versuchte mich selbst zu erinnern, an die eigenen Bilder, die eigene Vergangenheit. Besuche von Verwandten in Moskau und auf der Datscha in Buikova, da war ich 4 Jahre alt. Damals war mein Großvater schon gestorben. Gut, sagte ich. Sehr gut geht es mir. Und zweifelte im gleichen Moment an meinen Worten. Ich spürte die große Erwartung. Natürlich würde ich weitersuchen, Menschen ansprechen. Ich wollte etwas erfahren über dieses Land, über die Leute, die uns begegneten.
Als sie in der Türkei lebten, in Ordu, hatte Opa Magadic ein Café, direkt am Schwarzen Meer. Sie hatten ein großes Restaurant. 2 Söhne haben da gearbeitet, von morgens bis abends. Varam und Aman. Die Mädchen waren alle in der Schule, denn zu Hause hatten sie Hilfe. Es waren reiche Leute. Die Mutter blieb immer zu Hause und Rand, der Kleinste, blieb auch zu Hause. Großmutter hatte ein schönes Foto, auf dem sie im Café mit einem großen, schönen Hut sitzt und einer Tasse Kaffee auf dem Tisch. An das Foto erinnere ich mich.
Alles war eine Frage der Zuverlässigkeit der eigenen Erinnerung. Die Landschaft, die Stadt nahm uns gefangen. Unsere Sinne, unser Denken. Trunken vor Lachen über die vielen Verwirrungen, Irritationen und ungewohnten Eindrücke saßen wir am Abend in unserer Wohnung, telefonierten mit Michail Poladjan in München, mit Araik und Lilith in Jerewan. Wir versuchten, die losen Fäden in der Hand zu behalten.
Die alte Frau hinter den Häusern, dicht bei den Baracken. Sie war das andere Gesicht dieses Landes.
Am ersten Tag hatten wir sie gefunden, waren hineingeraten in diese Welt der Häuser hinter den Häusern, der versteckten Baracken und Blechhütten. Für den Moment gebaut, als Übergangswohnung gedacht, standen sie seit 70 Jahren in den Höfen der Mietshäuser und behaupteten sich gegen die neuen Büro- und Wohnpaläste an den Hauptstraßen der Stadt.
Wissen Sie, wir sind aus Deutschland und ich schreibe ein Buch über Armenien. Wir sammeln Material und sind jetzt das erste Mal in Jerewan und schauen uns um. Ich wollte einfach mit Leuten sprechen. Es ist ein kleines altes Haus und wir leben seit 70 Jahren hier, erzählt mir die freundliche, resolute Dame in ihrem Hof. Über uns hängen die Zweige des Aprikosenbaums, der alles überschattet.
Ну, почему хорошо не делали? Каждый год сказали, что...
Jedes Jahr wurde uns gesagt, dass wir Rente bekommen. Aber bisher haben wir noch nichts bekommen. Und so leben wir hier weiter. Das Nachbarhaus hat ein Oligarch gekauft. Die haben 3 oder 4 Stockwerke. Und wir leben nun mal so. Was will man machen?
Да, это... Или 2-3 этажа. Да, конечно. А мы так живем. Что делать?
Elektrizität haben wir, ja. Und Gas. Und Wasser auch, ja. 24 Stunden am Tag. Sie lädt uns ein, zum Tee wiederzukommen. Es ist ihr sichtlich unangenehm, uns nichts anbieten zu können. Natürlich kannte ich die armenische Geschichte. Wenn Sie Armenierin sind, werden Sie sie kennen, sagte sie zu mir, als sie hörte, dass ich Poladjan heiße. Wenn ich Armenierin bin. Aber was bedeutet das, Armenierin zu sein? Ich kenne die armenische Geschichte, aber die individuellen Geschichten sind immer anders. Jeder hat seine eigene Geschichte. Das sagte ich zu ihr. Daran konnte ich glauben.
Araiks Sohn studiert in der Schweiz und seine Tochter in England. Er hat mehr Geld als alle, die ich kenne und kennen werde. Da bin ich mir sicher. Weißt du, viele junge Menschen wollen auch die Beziehung zu Russland nicht mehr. Und du, will ich wissen? Ich bin doch nicht irre. Ohne die Russen sind wir nichts. Sie schützen uns vor den Türken und liefern Gas. Sollen wir uns an Europa wenden? Ich bin nicht so naiv zu glauben, irgendjemand in Europa brauche uns. Die Jungen und Klugen laufen weg, verlassen die Heimat, weil sie hier nichts erwartet. Und wer bleibt? Ich weiß es nicht, sage ich und sehe aus dem Fenster. Mein Vater erzählte viel von Armenien, obwohl er immer in Russland gelebt hat. Da sind unsere Wurzeln, sagte er, und ich dachte, ich habe keine Wurzeln, ich bin kein Baum. Warum bin ich so misstrauisch?
An einer Autowaschanlage am Ende der Straße steht ein weißer Jeep der UN. Das Sondergebiet Bergkarabach und der alte Gebietskonflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien sind nicht weit von hier. Seit 1994 ist die ehemals armenische Region mit dem Namen Arzach de facto selbstständige Republik, gehört aber völkerrechtlich noch immer zu Aserbaidschan.
Meine Großmutter floh mit ihrer Familie 1915 aus dem von der osmanischen Armee besetzten Kars im heutigen Ostanatolien nach Alexandropol, heute Gyumri. Mein Großvater kam als Vierjähriger von Ordu über Batumi nach Odessa. Später ging er nach Jerewan und Moskau. Jedenfalls ist das die Variante der Geschichte, die mein Vater mir erzählte.
Was ich weiß, in Suchumi, das hat ihm genommen eine griechische Familie, weil sie haben keine Kinder gehabt. Und er ist also bei dieser Familie, mein Vater, erwachsen. Und der Grieche war eine Schuster. Und mein Vater also hat das gut gelernt, ja. Wenn ich zum Beispiel, er hat also von dem Krieg nach Moskau gekommen, dann hat er also nicht mehr gesungen. Er hat in einer Fabrik also als Schuster gearbeitet, ja.
Die Geschichte von Girohi, der Schwester von Rand Poladjan, ging in Griechenland weiter. Jedes der Kinder hatte eine andere Geschichte.
Die Griechen haben sich anfangs sehr gut um Girohi gekümmert. Später kam sie in ein Waisenhaus, das die Amerikaner für die Armenier gebaut hatten, weil sie gesehen haben, was passierte und dass viele Kinder kamen. Meine Mama erzählte, dass die Kinder aus diesem Kinderheim jeden Sonntag in der Kirche aufgestellt wurden, nach Alter und Geschlecht sortiert. Und wenn die Mädchen im heiratsfähigen Alter waren, wurden sie in eine Ecke gestellt. Und Girohi erinnerte sich, dass sie jeden Sonntag Angst davor hatte, wer sie mitnimmt. Als sie ungefähr 15 war, kam eines Tages ein sehr gut aussehender stattlicher Mann um die 30, ein Armenier, und wollte, dass Girohi mit nach Hause kommt. Sie sollte sich um seine kranke Mutter kümmern. Girohi blieb dann 2,5 Jahre bei der Familie.
And the monument of an eagle you can find a lot in Armenia. Armenia is called a country of eagles, eagle nest Armenia. We have really a lot of them. Sometimes it is also reflected in our noses. Eagle nose. In old times, eagles were the Armenian arrows.
Am nächsten Tag brechen wir nach Norden auf, folgen den Spuren armenischer Geschichte zum Aragaz, folgen den Spuren meiner Familie. Stand auf dem Foto meines Vaters nicht Ashtarak 1959?
Ashtarak ist die Provinzhauptstadt der nordarmenischen Provinz Aragazon. Der Weg in die Berge führt über die Fernstraße M1, die die einzigen beiden offenen Grenzübergänge des Landes miteinander verbindet. Im Norden nach Georgien und im Süden in den Iran.
1959 lebte mein Großvater Hrant noch, arbeitete als Schuster in Moskau. Seine Stimme hatte er im Zweiten Weltkrieg verloren.
Das ist also in Ungarn passiert. Ja. Am Ende des Krieges. Mein Vater war in einem Militärensemble als Sänger. Die haben also von einem Ort zu Konzert gefahren, zu anderen Ort. Ja. Die Lastwagen konnten nicht weiterfahren. Und die sind von diesen Lastwagen und schieben also. Ja. Und direkt kommt aus dieser Lastwagen Mine. Fast alle tot. Ja, das ist mein Vater, also sein Schock natürlich, ne, da. Seitdem er hat nie gesungen. Nie.
Die Landschaft wirkt öde und verlassen. Staub wirbelt von der Straße auf. Trockenes Buschwerk und steinige Böden dominieren das Bild.
Rund um den Aragaz erzählen unzählige Kirchen und Klöster von der frühen Besiedlung des Landes. Ruinen von Kultstätten verschwundener Völker und zerstörte Karawansereien entlang alter Handelswege stehen dort als letzte Zeugen der wechselhaften Geschichte dieser zentralarmenischen Region.
Bevor Hrant 7 wurde, dachte er, die Mutter wisse alles. Aber nun war er sich nicht mehr sicher. Vor allem, wenn die Mutter die Hände so über dem Gesicht zusammenhielt und manchmal selbst aussah wie eine Ziege, die sie doch so sehr hasste. Die Dummheit der Ziegen sei ansteckend, sagte sie, wie Lepra oder Lippenblasen. Auf dem Küchenboden lag Krans Schwester Anahit und zählte die Bohnen und vergaß, dass sie die Bohnen nicht zählen sollte, sondern waschen. Da stellte sich Anahit tot. Jetzt nicht dieses Theater. Aber tot war tot. Hör auf damit! Ein letzter Seufzer und schon spürte sie die Küsse der Mutter überall auf ihrem kleinen Gesicht, sogar ein wenig Spucke an Nase und Auge. Spucke schmeckte immer anders. Die Spucke der Mutter schmeckte nach Kefir.
Auf dem Dorfplatz stehen sie in Gruppen und spielen Karten oder Backgammon. Dort drüben bei Biorakan leuchten die silbernen Kuppeln des Observatoriums. 1946 wurde es als eines der Zentren für Astronomie der ehemaligen Sowjetunion gegründet.
Im Süden stehen die Kühltürme des Kernkraftwerks Metsamor. Nach dem verheerenden Erdbeben von Spitak 1988 wurde das Kraftwerk abgeschaltet. Während der Wirtschaftsblockaden durch die Türkei und Aserbaidschan in den 90er Jahren musste es trotz internationaler Proteste jedoch wieder in Betrieb genommen werden. Der Energienotstand, die Kälte des Winters und die allgemeine Wirtschaftskrise zwangen das Land zu der unpopulären Maßnahme.
Dann erreichten wir Ashtarak.
Jede Woche machte der Halbbruder, so nennen wir ihn jetzt mal, Giroi, irgendein schönes Geschenk. Zu dieser Zeit, nach dem Genozid, waren die Regeln sehr streng. Das heißt, ein armenisches Mädchen durfte nur mit einem Armenier verheiratet werden. Mama hatte viele Verehrer. Aber sie war sehr schüchtern und hat allen abgesagt. Der letzte war Großvater Sarkis. Und die Mutter fragte sie, den wirst du auch nicht heiraten? Es war ihr unangenehm. Und deshalb sagte sie, doch, den werde ich heiraten. Er war sehr groß und schön. 3 Monate nach ihrer Hochzeit kam die Propaganda auf, dass alle Armenier zurück nach Armenien müssten. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht.
Immer wieder fragte ich nach Poladjan. Ein seltener Name, sagten sie mir. Erkennen Sie niemanden auf dem Foto? Fragte ich.
Dieses Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, antwortete der alte Mann. Mit Magardic hatte er sich vorgestellt, oder war es Makur? Die Sprache wechselte vom Armenischen ins Russische, manchmal ins Englische. Zwischendurch übersetzte mir Katharina einige Worte ins Deutsche.
Wir haben Magardic in Ashtara kennengelernt, beim Mittagessen in einem kleinen Gartenlokal hinter uralten Steinmauern. Salamander huschten in der letzten Herbstsonne darüber hinweg, süße blaue Trauben hingen an den Reben. In der Ferne bellten die Dorfhunde. Mein Vater heißt Michael Poladjan.
Mein Vater mir hat Namen gegeben von seinem Vater. Also das heißt, ich trage jetzt von meinem Großvater Namen. Aber der Name ist sehr kompliziert. Also heißt auf Armenisch Mehrdic, ja, auf Russisch Mekrtic. Und keine Russe konnte das also aussprechen. Also, aber bin ich geboren, also in Russland, in Moskau. Und dann, also sie haben einfach Michael genommen. Ja, da, nicht Mekrtic, Michael, ja.
Immer wieder geht das Foto von Hand zu Hand. Magardic betrachtet das Bild, liest den Text auf der Rückseite wieder und wieder. Die 13 Gesichter auf dem Foto werden uns immer vertrauter. Und doch fehlt uns noch der Schlüssel.
Ja, es gibt Poladjans in Ashtarak. Aber sie sind sich nicht sicher. Immer wieder fragen sie mich nach möglichen Verwandten. Namen werden genannt und verworfen. Ashut, Lala, Babkin, wieder Lala. Meine Großmutter Lala? Ich weiß es nicht. Ich muss meinen Vater fragen.
Ja, ich weiß nicht, aber ich denke, sie heißt Sophie.
Der alte Magardic lacht mich an, glücklich über die Möglichkeit einer Verbindung zwischen uns, über unerwartet aufgetauchte Familienbande. Seine junge Frau und sein Sohn schauen zu, verstehen nicht alles. Ihr Russisch ist nicht so gut. Nur mit den Alten kann ich mich unterhalten.
Rot,
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 Nos.
Magardic brachte Fotos seiner eigenen Familie. Wir halten die Bilder nebeneinander, vergleichen den Ausdruck, den Blick. Könnte dieser Mann auf meinem Foto nicht sein verschollen geglaubter Onkel sein? Er kämpfte mit der Roten Armee in Berlin 1945. Der Mund ist derselbe, die Nase, der Hals, flüstert er.
Den Kagita Taini. Irgendwie Geheimnisse werden endlich gelüftet.
Später lernen wir noch die Brüder von Magardic und ihre Familien kennen. Wir treffen Nachbarn, Freunde auf der Straße und schließlich sitzen wir bei Kornjun Poladjan und seiner blinden Mutter im Wohnzimmer.
Lala Poladjan lässt sich Katharinas Geschichte erzählen. Leise nickt sie ihrem Sohn zu und schweigt. Kornjun betrachtet das Foto, schaut Katharina an, versucht zu helfen. Auf der Rückseite eurer Fotografie steht Artashat, nicht Ashtarak. Ihr seid hier in der falschen Stadt. Er schmunzelt über unsere Verwechslung.
Es war ein Buchstabendreher.
Ну, если вот есть какие-то паладяны, которые тут живут, я думаю, это же должны как-то...
Ну, все равно, если не паладян, значит, это уже...
Besuch der findet. Lachend verabschiedet uns Kornjun, wünscht uns alles Gute bei der weiteren Suche.
Der alte Magarditsch hat uns ins Herz geschlossen, verabschiedet mich mit den Worten, wenn du in Artashat nicht fündig wirst, kommst du zu uns zurück. Dann gehörst du zu unserer Familie. Irgendwie gehören wir ja doch alle zusammen.
Katharina lacht, umarmt den alten Mann und seine Frau. Wer will sagen, wie Familie entsteht, zu wem wir wirklich gehören? Unsere Suche wird weitergehen.
Das erste freie Wochenende. Die vergangenen drei hatte ich im Institut verbracht, konnte mich nicht lösen von dem unerschöpflichen Schatz an Bildern und Worten auf Pergament, auf Papier, auf Holz und Leder, der in den Vitrinen, Panzerschränken und Kellern des Instituts zu heben ist. Ein kühler Frühlingswind hat die Wolken aus der Ebene zwischen Jerewan und dem Fuß des Ararat fortgeblasen und zum ersten Mal seit meiner Ankunft kann ich seinen weißen Kegel in der Ferne klar erkennen. Ich könnte den Frühlingstag ausnutzen und nach Oshakan fahren. Dort steht die Kirche mit der Grabstätte von Mesrop Mashtots, dem Heiligen und Namensgeber meines Instituts. Er hat den Armeniern im 4. Jahrhundert ihre Schrift geschenkt. Gestern sind mir die Buchstaben wie helle Flocken aus den brüchigen Buchdeckeln herausgefallen. Waren nicht mehr Worte, nur noch Fetzen, Zeichen, die alles sein könnten. Verlorene Stimmen. Es blieb das Raunen. Geschichten, die zu Ende waren und keinen Anfang fanden.
Am Ende der Mesrop Mashtots Avenue in Jerewan steht der imposante Bau des Matenataran-Instituts aus sowjetischer Zeit. Die weltweit größte Sammlung armenischer und zahlreicher nicht-armenischer Handschriften verteilt sich über mehrere Stockwerke.
Alle unsere Säle sind als Klöster gebaut. Jetzt haben wir ein neues Gebäude. Dort ist ein wissenschaftliches Institut des Matenataran.
Evelyn führt uns durch die Säle der Bibliothek. Vorbei an Gesetzestexten, Bibelübersetzungen, Noten, wissenschaftlichen und philosophischen Texten.
Buchhandschrift war heilig für Armenier, war als Ikone. Und es war egal, das ist Persisch, Lateinisch, Französisch, Englisch. Sie hatten immer Bücher und Handschriften, nicht nur in den Kirchen, sondern auch privat in der Wohnungen bewahrt.
Alles hängt an der Sprache. Die Kultur, das Wissen, die Sehnsucht der Armenier nach Einheit und Unabhängigkeit. Und doch endete schon im 10. Jahrhundert das goldene armenische Zeitalter. Bis heute aber berufen sich die Armenier auf die kulturellen Reichtümer dieser Epoche.
Girui und Sarkis sind nach Armenien zurückgekehrt. Aber das Leben war nicht leicht. Es gab viele Schwierigkeiten. Das war 1925. Später begann Mama die Geschwister zu suchen. Sarkis hatte die Brüder Rand, Arman und Varam in Maikop im damaligen Russland gefunden und sie nach Jerewan gebracht. Sie hatten sich auf einem Schiff versteckt. Die anderen Geschwister haben sie nie gefunden. Rand ging zur Oper, um zu singen. Und er sang sehr gut. Er studierte am Konservatorium in Jerewan und um seine Stimme zu verbessern, ging er nach Moskau. Das war ungefähr 1934. Um Geld zu verdienen, arbeitete er noch als Schneider und er hat mir immer meine Kleider genäht. Ich war noch ein Kind und wenn ein Kleid kaputt war, sagte er, das macht nichts, ich nähe es dir.
In der weiten Ebene des mächtigen Arax, des Grenzflusses zur Türkei und zum Iran, liegt Artaschat. Vor 2000 Jahren war das historische Artaxata die Hauptstadt Armeniens. Damals standen hier die Tempel der persisch-armenischen Göttin Anait. Heute besteht Artaschat aus sozialistischen und postsozialistischen Wohnblöcken, aus bröckelndem Stahlbeton und Industrieruinen.
Hier ist unsere letzte Chance, Teile meiner Familie zu finden.
Es ist Samstagnachmittag. Bis auf wenige Marktstände scheint die Stadt ausgestorben zu sein. Nur mit Mühe finden wir ein offenes Café.
Wo sollen wir anfangen? Wir kennen niemanden in der Stadt. Wir sollten umkehren und in die Oper gehen. Araik hat uns Karten besorgt.
Katharina zweifelt, schaut sich zum 100. Mal das Foto an, sucht in ihren Unterlagen nach einem Anhaltspunkt, einem Hinweis.
Lass uns ins Rathaus gehen. Ein letzter Versuch, dann brechen wir ab und fahren nach Jerewan. Morgen Nacht geht unser Flug nach Deutschland.
Das Rathaus von Artaschat ist genauso abweisend und still wie der Rest der Stadt. An der Pforte sitzt ein Uniformierter und schaut uns neugierig an. Etwas Abwechslung scheint ihm willkommen zu sein. Und während sich in der Oper von Jerewan der Vorhang öffnete, saß Katharina mit einem eifrigen Beamten der Regionalverwaltung und dem Senderchef des Regionalfernsehens zusammen und erzählte ihre Geschichte.
Da. А кто из них на Арендюне, я
не знаю. А вы? Носи, Бана. Байстед, Натарка. Ребята, слева направо, сестры, Санам, Мануш. Эти... Они двоюродная сестра, троюродная сестра.
Ваша?
Нет. Ваша.
Моя.
Из Германии приехали.
Sie waren alle engagiert. Unglaublich hilfsbereit und freundlich. Sie telefonierten, beratschlagten, versuchten jemanden zu finden, der sich erinnerte. Eine Poladjan aus Artaschat, eine ehemalige Lehrerin, eine Bekannte von Freunden der Freunde. Über viele Stationen ging die telefonische Suche quer durch den Ort.
Und das alles geschah an einem Samstagabend in einer staatlichen Behörde.
Und endlich hatten wir sie gefunden.
Das haben sie gefunden. Süß
erfreut.
Wir haben Kontakt. Manush Poladjan und ihren Mann Mais. Lächelnd kam der Beamte auf Katharina zu. Sie wohnen in der Nähe. Sie warten auf euch. Und sie kennen deinen Vater, Michael.
Nervös stiegen wir in das Auto und fuhren los. Was sollte ich jetzt sagen? Wie sollte ich reagieren? Bis vor kurzem war unsere Suche eine fiktive literarische Reise durch ein fremdes Land gewesen. Eine Odyssee, bei der die Idee wichtiger war als das Ziel. Aber jetzt warteten meine unbekannten Verwandten auf mich. Und ich hatte kein Gastgeschenk bei mir.
Katharina war nervös. Abwechselnd lachte sie und schwieg. Immer wieder schrieb sie etwas in ihr Notizbuch. Sie wollte nichts vergessen, diesen Moment festhalten. Die Dramaturgie war perfekt. Nur wenige Stunden vor unserer Abreise. Und während die Realität dieses Moments uns gefangen hielt, entstanden im Kopf erste Entwürfe, Handlungsstränge einer fiktiven Geschichte.
Langsam wandere ich zur Haltestelle. Ein Bus steht da. Ob er nach Jerewan fahre, frage ich den Fahrer auf Russisch. Armenisch kann ich lesen, aber nicht sprechen. Nein, er fahre nach Artaschat. War das nicht der Name der Stadt, die auf der Rückseite der Fotografie meines Vaters notiert war? Ich steige ein. Es ist ein Kleinbus und genau unter meinem Sitz klafft ein Loch. Nach 2 Stunden halten wir an einem Marktplatz. Ich verabschiede mich und der Fahrer nickt, sieht mich an, als frage er sich, was diese Touristin hier verloren habe. Einige Stände mit Obst, Nüssen und Gemüse sind aufgebaut, ein Stand mit Blumen und eine kleine Garküche, in der Schaschlik verkauft wird. Schaschlik? Warum nicht? Schaf? Ja, und einen Tee dazu. Ich setze mich auf einen Plastikstuhl und warte. Das aufgespießte Fleisch wirft Blasen und Fett tropft auf die Holzkohle. Kinder spielen Fußball. Überall auf der Welt spielen Kinder Fußball. Ich habe Zeit, ich kenne niemanden. Ich muss niemanden anrufen und ich muss mich nicht beeilen. 1, 2, 4, 6 wilde Hunde laufen an mir vorbei. Dem letzten fehlt der Schwanz. Hier möchte ich nicht Hund sein.
Ну ладно, хорошо. Ладно, мы завтра...
Ты запиши. Манушак, салам, санам.
Да.
Это вот они являются дочерьми.
Угу.
Манушак, санам.
Санам. Ага, окей. Это дочь.
Am Abend zuvor hatte ich noch mit meinem Vater gesprochen. Wir suchten gemeinsam nach Verbindungen, fügten Namen und Orte wie in einem Puzzle zusammen.
Армен, которому я позвонил, говорю, врач, это муж ее дочки, Мануш.
А, Армен ваш друг?
Мой друг, yes. Это?
Это.
Es ist so schön. Wie habt ihr uns nur gefunden?
Gleich erzählen wir alles.
Die Hauptsache ist, dass ihr jetzt da seid. Die verlorene Tochter. So wird Katharina empfangen. So werden wir umarmt von diesen wildfremden Menschen.
Siehst du das? Das ist mein Vater als junger Mann mit seinem Bruder, meinem Onkel Rafik.
Katharina lacht über das ganze Gesicht. Er kennt ihren Vater auf den Bildern im Familienalbum.
Und das hier ist Rand, mein Großvater. Das Bild habe ich schon bei meinem Vater gesehen. Und schau dir die Ähnlichkeiten zwischen meinem Sohn Viktor und Vardan an, dem Enkel von Manush.
Es sind nicht nur die 60-jährige Manush und ihr Mann Mahi, die uns in ihre Wohnung einladen, in ihr Leben. Es sind auch die Kinder und Enkel, die Schwestern und die Großmutter, die uns willkommen heißen. In wenigen Stunden lernt Katharina nicht weniger als 22 Verwandte kennen. Die jüngste ist die 8-jährige Anachit. Die älteste, die 87-jährige Tigranui.
Ich zeige Bilder von meinen beiden Kindern, meinem Mann, meinen Eltern. Gleich kommen noch die Jungs vorbei, spielen euch was vor. Wir werden uns zusammen amüsieren, tanzen, sagt Mayis und prostet mir zu. Immer wieder müssen wir anstoßen. Armenischen Cognac auf das Leben, Wodka auf die Freundschaft, Sekt auf die Familie. Irgendwann tanzen wir zur Musik der Duduk. Die Zeit dreht sich um sich selbst und wir tauchen in einen Raum ein, in dem nur noch der Augenblick zählt.
Ein allerletztes Bild. Jerewan im Spätherbst.
Wir müssen packen. Morgen früh um 5 geht unser Flug.
Wir waren noch nicht im Museum, haben die Assemblagen deines Vaters noch nicht gesehen.
Und wir sollten noch zur Gedenkstätte fahren.
Das Genozidmuseum auf der Schwalbenfestung Tzitzana Kabert erzählt die Geschichte des Völkermords vor 100 Jahren, dem über 1,5 Millionen Armenier zum Opfer fielen. Graue Basaltsäulen umschließen schützend das ewige Feuer am Fuße eines hohen Obelisken. Die Gedenkstätte stellt die Wiederauferstehung des armenischen Volkes dar.
Tigranui schaute sich hilfesuchend und etwas überfordert um, als wir uns zu ihr setzten.
Auf der vierspurigen Straße schiebt sich der Verkehr lautstark durch die Stadt. In der Wohnung ist es jetzt sehr still. Fahles Herbstlicht scheint durch die Vorhänge. Selbstgefertigte Puppen stehen auf dem Fensterbrett.
Arain, Araxi und Anush, ihre drei erwachsenen Töchter, übersetzten ihre armenische Geschichte für mich ins Russische. Anait, die 8-jährige Urenkelin, saß still neben ihrer Urgroßmutter.
Это ваш
вопросы все будет сдать Тиграну.
Тиграну-И wird sich erinnern. Sie ist zwar alt, aber ihr Gedächtnis ist jünger als meines. So hatte Manush am Vortag bewundernd von ihrer alten Tante gesprochen.
Ein letztes Mal hole ich das Foto hervor und erzähle meine Geschichte. Und ich bitte Tigranui, sich zu erinnern. An ihre Mutter und ihren Onkel. An die Zeit der Flucht und Vertreibung. Das Leben im Exil. Und an die Anfänge in Armenien vor über 80 Jahren.
Die alte Frau lächelt und beginnt auf Armenisch zu erzählen.
Բոլորը կորան գնացին, ուր գնացին, որտեղ թուրքերի մեջ։ Դեր սիրուն աղջիկներ էին, թուրքերը կթողնեն, կտանեն, կամուսնացնեն, բա
թուրքերը։ Wenn wir wieder in Deutschland sind, werde ich meinen Vater anrufen.
Sie stellen sich gemeinsam zum Familienfoto auf. Katharina und Tigranui sitzen vorn. Dahinter steht die Familie. Töchter, Schwiegersöhne, Nichten, Enkel und Urenkel. Alle lächeln in die Kamera.
Artashat 1959 und Jerewan 2014. Ein neues Bild ist entstanden.
Katharina wendet sich mir zu. Wir müssen los. Aber wir werden wiederkommen. Sie öffnet ihr Notizbuch und beginnt zu schreiben. Die Vergangenheit ist der Schlüssel.
Sona konnte nicht schwimmen. Immer wenn es mir eine Zeit erlaubte, übte ich mit ihr an einer Stelle, an der das Wasser ganz seicht war. Man konnte die Sandkörnchen am Grund erkennen und die kleinen Fische darüber. Sona war ein mutiges Mädchen, aber sie kam im Wasser durcheinander mit ihren kleinen Armen und Beinen. Ich hielt sie am Bauch und sie lag wie eine kleine strampelnde Schildkröte auf meinen Händen. Manchmal bohrte ich ihr meinen Finger leicht in ihren Bauchnabel und sie wand sich vor Lachen. Wir haben zu viel gelacht und nicht genug geübt. Vater haben sie geholt und weggebracht und Mutter haben sie erstochen. Vor den Augen ihrer Kinder, vor meinen Augen und den Augen der Kleinsten. Dreht euch um, schrie sie. Als sie die Kleinsten in Ordu holten, nahmen sie auch Sona. Und sie nahmen Gerohi und sie nahmen Sarkis mit. Sie steckten die Kinder in Boote und fuhren sie hinaus aufs offene Meer. Als ich erfuhr, was sie mit den Kleinsten machten, hatte ich nur einen Gedanken. Sona kann nicht schwimmen und ich habe es nicht geschafft, ihr das Schwimmen beizubringen. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Wir haben nicht genug geübt. Natürlich wäre sie auch ertrunken, wenn sie hätte schwimmen können. Aber vielleicht auch nicht. Es geschehen Wunder. Ich lebe und das ist ein Wunder.
Zwischen Aragat und Ararat. Eine Reise mit der Autorin Katharina Poladian nach Armenien. Feature von Andreas Kiebelmann. Gesprochen von Luise Luno, Vera Telz, Katharina Poladian und Thomas Arnold. Tongestaltung Daniel Griese. Buch und Regie Andreas Kiebelmann. Mitarbeit Henning Fritsch und Robert Schmidt. Redaktion Walter Filz. Mit Texten von Katharina Poladian. Gefördert durch das Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung. Produktion Südwestrundfunk 2015.